Willkommen bei Kontext TV. Unser Gast heute ist George Monbiot, der uns aus Oxford in England zugeschaltet ist. Er ist Kolumnist beim Guardian und Autor von mehr als einem Dutzend Büchern zu Umweltthemen, Klimawandel und der Macht ökonomischer Eliten. Sein jüngstes Buch heißt Out of the Wreckage, A New Politics for an Age of Crisis, zu Deutsch etwa Wege aus dem Desaster für eine neue Politik in einem Zeitalter der Krisen. Wir sprechen mit George Monbiot über den Aufstieg rechter Parteien und Bewegungen, über die Risiken eines Zusammenbruchs lebenserhaltender Ökosysteme und die Aussichten auf eine neue progressive Agenda. Willkommen bei Kontext TV, George Monbiot.
Thanks very much, Fabian.
In Ihrem letzten Buch schreiben Sie von einer weltweiten Epidemie der Einsamkeit. Was hat es damit auf sich und inwieweit ist unser Wirtschaftssystem daran schuld?
Well, it's a remarkable thing that in an age where we have 7 billion people on Earth.
Bei einer Weltbevölkerung von 7 Milliarden Menschen ist es schon bemerkenswert, dass viele Menschen keinen echten Freund haben. Mittlerweile zeigen Zahlen aus einer Reihe von Ländern, dass diese schreckliche Krankheit der Einsamkeit nicht, wie man lange glaubt, nur alte Menschen befällt, sondern Menschen aller Generationen. Zugleich zeigt sich, dass sie furchtbare Folgen hat, sowohl für das psychische als auch das körperliche Wohlbefinden von Menschen. Studien deuten darauf hin, dass chronische Einsamkeit genauso schädlich für den Körper ist wie 15 Zigaretten am Tag und doppelt so schädlich wie Übergewicht. Einsamkeit reduziert die Lebenserwartung und schadet der Gesundheit insgesamt, auch dem Herz-Kreislauf-System. Wir können nicht alleine überleben, wir zerstören uns selbst, wenn wir es versuchen. Doch unser entfremdendes Wirtschaftssystem zwingt uns in die Einsamkeit, weil es uns vorspiegelt, dass Alleinsein unser natürlicher Zustand sei. Die dominante Denkweise unserer Zeit, die sich grob als Neoliberalismus beschreiben lässt, gründet auf der Annahme, dass Menschen grundsätzlich gierige, egoistische Wesen sind, die ständig miteinander kämpfen. Dahinter steht das Bild einer Menschheit, die sich gegenseitig bekriegt, wie der Philosoph Thomas Hobbes einst behauptete. Das aber hat sich als falsch erwiesen. Dieses Menschenbild passt nicht zu den Erkenntnissen der Sozialpsychologie, der Anthropologie und der Evolutionsbiologie über das menschliche Verhalten. Wir tragen zwar alle auch Egoismus und Gier in uns, aber unsere Grundwerte sind Altruismus, Gutmütigkeit, Gemeinschaftssinn und Familiensinn. Das sind die dominanten Eigenschaften von Menschen. Wir sind im Großen und Ganzen eine Gesellschaft der Altruisten, die von Psychopathen regiert wird. Aber unser Selbstbild ist ein anderes und das schlägt sich auch in der Sprache nieder. Wir schieben ständig das Wort persönlich ein, als müssten wir uns vom Rest der Welt abgrenzen. Ich persönlich, sagen wir, als gäbe es noch ein anderes Ich. Wir haben persönliche Beziehungen, die wir den Unpersönlichen vorziehen. Wir sagen, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Früher auch einfach bekannt als meine Meinung. Wir sprechen nicht mehr von Menschen, sondern von Individuen. Wir idealisieren den einsamen Cowboy oder den Einzelunternehmer, den self-made man oder die self-made Frau. Wir treiben uns selbst in die Einsamkeit. Unser Wirtschaftssystem sorgt dafür und wir sehen das auch so. Aber die Grundannahmen stimmen nicht. Das ist ein Teil der extremen Entfremdung, unter der so viele Menschen leiden.
In many countries we see extreme right-wing movements and parties surging.
In vielen Ländern, darunter Frankreich, Großbritannien, Deutschland und Italien, sind rechtsextreme Kräfte auf dem Vormarsch. In Brasilien wurde Jair Bolsonaro, ein Faschist, zum Präsidenten gewählt. Wie hängt der Erfolg rechter Politik und rechter Demagogen mit dem Neoliberalismus zusammen? Und warum folgt auf 40 Jahre Neoliberalismus keine Wende zu progressiven Ideen?
Well, what neoliberalism does is to say politics is in effect illegitimate. That the legitimate sphere for social change is what it calls the market, which really means economic power, which is wielded disproportionately, of course.
Der Neoliberalismus erklärt ja letztlich die Politik für überflüssig und behauptet, gesellschaftlicher Wandel könne nur durch den sogenannten Markt hervorgebracht werden, womit tatsächlich die ungleich verteilte Macht der Wirtschaft gemeint ist. Natürlich schmeichelt den Verfechtern der neoliberalen Agenda, den Milliardären der Welt, der Gedanke, dass nur die Sphäre, die sie selbst kontrollieren, einen legitimen Einfluss auf die Gestaltung von Gesellschaften hat. Dieses Denken wurde nach und nach nicht nur von der Rechten, sondern auch von ehemals linken Parteien wie der Labour Party in Großbritannien oder den Demokraten in den USA übernommen und avancierte zur politischen Lehrmeinung. Die Politik schafft sich dabei selbst ab. Politiker werden zu Managern, zu Technokraten, die eine Gesellschaft nur verwalten, statt sie zu gestalten, weil der Politik das Gestaltungsrecht abgesprochen wird. Damit nimmt sich die Politik auch die Möglichkeit, soziale Gerechtigkeit zu schaffen. Es entsteht ein staatsfeindlicher Staat, der seine eigenen Aufgabenbereiche beschneidet und eine Regierung ohne Regierungsanspruch. In diesem Vakuum suchen Menschen nach Alternativen. Und wenn die großen Parteien eines Landes mit ihrer Politik keine Alternativen anbieten, sucht man sich anderswo welche. Und dann kommt jemand und sagt, wir stehen über der Politik, wir machen keine Politik, wir werden die egozentrischen Eliten wegfegen, die an euch vorbeidiskutieren und sich nicht für euer Leben interessieren. Wir sorgen dafür, dass ihr stolz auf euch sein könnt, indem wir euch Slogans und Symbole geben. So funktioniert Faschismus und er erfüllt ein Bedürfnis. Dieses Gefühl, enteignet, entfremdet und entrechtet zu sein, ist unheimlich stark. Darauf reagiert der Faschismus, indem er sagt, wir verstehen das, wir verstehen diese Gefühle und wir bieten euch eine Gemeinschaft an. Eine Gemeinschaft, in der alle sind wie ihr, mit derselben Hautfarbe, den gleichen Sprüchen, der gleichen Musik, wenn man das Musik nennen will, und denselben Märschen. Der Faschismus schafft einen Zusammenhalt in einem zusammenhangslosen Leben. Laut Hannah Arendt ist Faschismus eine Antwort auf die Atomisierung der Massen. Wenn eine Gesellschaft zerbricht und die Menschen sich ihr nicht zugehörig fühlen, werden sie für diese Art von Bewegungen empfänglich, die ein sehr starkes Zugehörigkeitsgefühl vermitteln, durch Uniformen und dergleichen.
Sie sprachen davon, dass der Neoliberalismus dem Staat das Regieren abnimmt. Gleichzeitig sind aber bestimmte Bereiche des Staates, wie das Militär, stärker geworden. Weltweit wachsen die Rüstungsausgaben und autoritäre Herrschaftsformen greifen um sich, sogar in Europa. Will der Neoliberalismus den Staat wirklich abschaffen oder ihm nur eine andere Rolle zuweisen?
It's preventing the state from changing social outcomes, except where that might, it might be able to provide more power and opportunities for those who are already tremendously economically powerful. But in terms of the redistribution of wealth and power from the rich and powerful.
Der Neoliberalismus hindert den Staat daran, in das soziale Gefüge einzugreifen, außer falls dies den wirtschaftlich Mächtigen zu noch mehr Macht verhilft. Die Umverteilung von Wohlstand und Macht von den Reichen und Mächtigen zu den Armen und Machtlosen soll dem Staat untersagt werden. Der Neoliberalismus beraubt den Staat seiner Schlüsselrolle, nämlich seiner Schutz- und Umverteilungsfunktion. Die Bereitstellung öffentlicher Dienstleistungen und die Schaffung sozialer Sicherungsnetze werden unterbunden. Aber Sie haben recht, der Staat wird auch instrumentalisiert, um bestimmten Industrien zu mehr Macht zu verhelfen, zum Beispiel der Sicherheitsbranche. Die blüht nämlich und gedeiht in dem Klima der Unsicherheit und Angst, das der Neoliberalismus erzeugt. Auch andere Industrien, die in einem demokratischen System abgeschafft würden, werden protegiert, zum Beispiel die fossilen Brennstoffe. Warum baut Deutschland immer noch Braunkohle ab? Und warum subventioniert Großbritannien die Ölförderung? Weil das System nicht im Sinne unserer Bürger oder auch der restlichen Weltbevölkerung funktioniert, sondern im Interesse extrem mächtiger Konzerne und Finanzinstitute. Erst durch die Aushebelung der Schutz- und Umverteilungsfunktionen des Staates entsteht ein Raum, in dem sozialfeindliche Wirtschaftszweige und Praktiken sich ausbreiten können. Es gibt ein Problem, das ich als Paradox der Verschmutzung bezeichne. Und das besonders in Ländern wie den USA oder Großbritannien zutage tritt, wo die Regeln zur Parteifinanzierung äußerst locker sind. Es besagt, dass gerade den schmutzigsten Firmen am meisten daran gelegen ist, die Politik zu finanzieren. Also den Firmen, die entweder die Umwelt direkt verschmutzen oder mit fragwürdigen Finanzprodukten wie verbrieften Hypotheken sozialen Schaden anrichten. Diese Firmen hätten in einer gesunden Demokratie keinen Bestand, weil wir nicht zulassen würden, was sie uns antun. Etwa wie sie unsere Luft verpesten. Also müssen sie sich von der Demokratie loskaufen. Und daher sind es diese Firmen, die am meisten Geld in die Politik stecken, damit diese nach ihrer Pfeife tanzt und sie den Markt dominieren können. Die sauberen Firmen hingegen werden verdrängt, weil sie mit denen, die mit schmutzigen Praktiken Kosten einsparen, nicht mithalten können. Auf diese Weise wird die Politik von den Interessen bestimmt, die der Gesellschaft am meisten schaden.
Großbritannien war jahrzehntelang die Speerspitze neoliberaler Politik und hat seit der Finanzkrise 2008 einen noch schärferen Sparkurs eingeschlagen. Was hat sich seitdem verändert? Wie sieht die gesellschaftliche Lage aus? Und welche Zusammenhänge sehen Sie dabei mit dem Erstarken der Rechten und auch mit dem Brexit?
Well, we live in a pretty desperate and polarized nation where the social mobility has stalled pretty well completely. Wages have stalled for the majority of people. There's a big switch towards what we call the gig economy. People being forced to pretend that they're freelancers when they're really still working for the company they were working
for. Wir leben in einer ziemlich verzweifelten und polarisierten Nation, in der die soziale Mobilität mehr oder weniger zum Stillstand gekommen ist und für die meisten Menschen auch die Löhne stagnieren. Wir erleben den Wandel zu einer Gig-Economy, in der alle zu Scheinselbstständigen werden, auch wenn sie weiter für die gleiche Firma arbeiten. Wir werden wirklich in eine Art Hobbesche Welt gezwängt, in der so getan wird, als herrsche der berühmte Krieg aller gegen alle. Und gleichzeitig führen wir Krieg gegen uns selbst, indem wir zu unseren eigenen Sklaventreibern werden und uns selbst dazu antreiben, aberwitzige Vertragsbedingungen zu erfüllen, damit unsere vermeintlichen Arbeitgeber uns weiter Aufträge geben. Dadurch staut sich eine enorme Wut auf, gerade weil es jahrelang keine politischen Alternativen gab. Mit der jüngsten Entwicklung der Labour Party entstehen vielleicht wieder neue Alternativen, aber leider ist es in gewisser Weise zu spät, da wir ja schon diese schicksalhafte Wahl getroffen haben. Der Volksentscheid zum Brexit war nämlich das erste Mal seit langer, langer Zeit, dass wir tatsächlich eine Wahl hatten. Wir durften wählen, ob wir alles beim Alten lassen wollten oder dem Establishment oder wem auch immer einen ordentlichen Denkzettel verpassen wollten. Und was wird man da wohl machen? Wird man diese riesige Macht, die man da auf einmal bekommen hat, nutzen oder lieber darauf verzichten? Natürlich macht man davon Gebrauch. Für den Verbleib in der EU stimmen bedeutet, das ganze System bleibt, wie es ist. Für den Austritt stimmen heißt, man stimmt immerhin für irgendeine Art von Veränderung, was auch immer das sein wird. Nun könnte man ja hoffen, dass dies der Moment für tiefgreifende politische Veränderungen progressiver Art wäre, aber stattdessen stecken wir in einer schier endlosen Diskussion über den Brexit fest. Die Gefahr ist, dass der Brexit für die meisten Menschen in diesem Land eine Katastrophe wird, während bestimmte schmutzige Branchen von dem Regelvakuum profitieren werden, das dadurch entsteht. Das sind düstere Aussichten. Und es kommt hinzu, dass alle anderen wichtigen Themen dadurch aus dem Blickfeld geraten, weil alle wie verschreckte Kaninchen in die Scheinwerfer des heranrollenden Brexit-Lasters starren. Das Schlimmste ist ja, dass wir Gefahr laufen, ohne irgendein Abkommen aus der EU auszutreten, also mitten ins Chaos zu steuern.
Ihr Kollege Tom Wyman schrieb neulich in der New York Times, man könne das Phänomen Brexit auch als Ablenkungsmanöver von den eigentlichen Problemen Großbritanniens sehen. Wobei hiermit die Sparmaßnahmen und ihre Folgen gemeint sind. Wie sehen Sie das? Dient der Brexit nur der Ablenkung und ist die EU nur der Buhmann für eine Reihe von hausgemachten Problemen?
Well, it's very interesting. Whenever you see people surveyed as to why they want to leave, they'll say, well, it's all those rules. It's all those rules imposed on us by Europe. And when people are asked, which rules do you mean? They go, the rules. They literally cannot name a single rule. And there is an interesting analysis.
Es ist bezeichnend, dass Menschen auf die Frage, warum sie für den Austritt sind, immer antworten, wir wollen diese ganzen Regeln nicht mehr, die Regeln, die uns die EU diktiert. Aber wenn man sie dann fragt, welche Regeln, sagen sie, naja, die Regeln halt. Sie sind nicht in der Lage, eine einzige Regel zu nennen. Eine Analyse des gesamten britischen Rechts, die kürzlich veröffentlicht wurde, hat jedoch gezeigt, dass von ca. 40.000 Gesetzesvorschriften in Großbritannien 4.000 EU-Recht sind und dass alle bis auf 72 davon die Zustimmung der britischen Regierung hatten. All diese Regeln betreffen die Kontrolle von Unternehmen. Es geht darum, dass Firmen nicht beliebig viel Schwefeldioxid aus ihren Kohlekraftwerken freisetzen dürfen oder nicht unbegrenzt mit exotischen Finanzprodukten spekulieren dürfen, die die ganze Wirtschaft gefährden. Keiner dieser Regeln schadet einfachen britischen Bürgern. Sie beschränken nur das Verhalten einer kleinen Handvoll unsozialer Plutokraten und Umweltsünder, aber uns schaden sie keineswegs. Aber uns wurde weisgemacht, dass uns diese Regeln unterdrücken, und zwar von denen, die davon betroffen sind. Auch hier ist wieder das Paradox der Verschmutzung am Werk. Die Lage ist wirklich ernst und wir müssen uns auf einiges gefasst machen, denn die Milliardäre, die den Brexit unterstützt haben, wussten genau, was sie tun. Sie wussten auch, warum sie es tun. Sie wussten, was sie wollten, nämlich einen regelfreien Raum in einem hochentwickelten, reichen Land. Großbritannien ist ja, noch zumindest, ein reiches Land und hier will man eine Spielwiese schaffen, auf der alles erlaubt ist. Das sind sehr beängstigende Aussichten.
In which there's a free-for-all. You can do whatever the hell you like. That's a very frightening prospect.
Wollen diejenigen, die einen harten Brexit ohne Abkommen fordern, damit auch Großbritannien stärker an die USA als militärischen Verbündeten rücken?
Very much so. They talk about sovereignty. They talk about wanting to be independent from Europe, but only so that we can throw ourselves into the arms of the US.
Mit Sicherheit. Sie reden von Souveränität und davon, unabhängig von der EU zu sein, aber nur damit wir uns dann den USA in die Arme werfen können. Sie ziehen die USA vor, weil dort genauso der Neoliberalismus die Vorherrschaft hat und die Konzerne in allen Fragen ihren Willen bekommen, während die Interessen einfacher Leute, die Interessen der Natur und die Interessen künftiger Generationen außen vor bleiben. Genau das wollen sie ja. Es läuft also darauf hinaus, dass wir uns von der EU lossagen, um quasi ein zusätzlicher US-Bundesstaat zu werden. Denn natürlich werden uns die USA, anders als in der EU, kein politisches Mitspracherecht einräumen. Wir bekommen dort keine Stimme und werden auch keine Abgeordneten in den US-Kongress entsenden, so wie bisher ins Europäische Parlament. Die Folge wird ein enormer Verlust an Volkssouveränität sein.
And so it's a massive loss of popular sovereignty.
You have also written about the role of big money from oligarchs.
Sie schreiben auch über die Rolle von Oligarchen, die den Rechtsruck mit hohen Geldbeträgen finanzieren. Als weitere Akteure benennen Sie Medienkonzerne und auch den öffentlichen Sender BBC. Wie genau sind Superreiche und die großen Medien hier beteiligt?
Well, it's very simple that you have to be a billionaire to own a large media company.
Um einen Medienkonzern zu besitzen, muss man einfach ein Milliardär sein. Und deshalb sind auch alle großen Medienunternehmen im Besitz von Milliardären. Sie sollen uns glauben machen, dass, was gut für Milliardäre ist, auch für alle anderen das Richtige ist. Dazu stellen sie oft zu astronomischen Gehältern die besten Überzeugungskünstler ein, die auf dem Markt zu haben sind, um uns einzureden, dass wir dasselbe zu wollen haben wie Rupert Murdoch, die Barclays-Brüder oder Lord Rothermere. Zum Beispiel Deregulierung. Weitgehende Steuerfreiheit für Reiche oder Steueroasen, in denen jedes Geheimnis sicher ist. Oder verrückte Ideen, wie die im Telegraph immer wieder vertretende Ansicht, dass nur wer Einkommenssteuer zahlt, auch das Wahlrecht haben sollte. Alle Staatsgewalt geht vom zahlungskräftigen Volke aus. Das ist schon bemerkenswert.
Should be deprived of the vote. No representation without taxation. Quite remarkable. I mean,
wem gehört denn der Telegraph?
Oh, this is the Barclay brothers. They're these billionaire twins who live on the Isle of Sark in the Channel Islands and in Monaco.
Den Barclay-Brüdern, diesen Milliardärszwillingen, die auf der Isle of Sark leben, einer der Kanalinseln und in Monaco und die an allen möglichen Branchen beteiligt sind. Es sind merkwürdige Menschen, denen man nicht unbedingt die Meinungsbildung in unserem Land anvertrauen möchte. Aber unsere Debatten werden von ihnen bestimmt. Und sogar die BBC, die angeblich so ein wunderbarer öffentlicher Sender ist, lässt sich ihre Themen faktisch von den Zeitungen vorgeben, die aber nicht die wahre öffentliche Meinung widerspiegeln. Es wird ständig so getan, als seien sie die öffentliche Meinung, aber in Wahrheit sind sie das Sprachrohr von Milliardären. Eigentlich sollte jeder Artikel mit den Worten »Rupert Murdoch glaubt« oder »Sir Frederick und Sir David Barclay glauben das und das und möchten, dass ihr dasselbe glaubt« beginnen. Aber ihre Namen tauchen in ihren eigenen Zeitungen nie auf.
Believe that. And they would like you to believe the same. However, you never see their names in their own newspapers.
when it comes to the crisis on Earth, you speak of the
Mit Blick auf die Krise unseres Planeten sprechen Sie von einem möglichen Klimakollaps bzw. von einem Umweltkollaps im Gegensatz zu allmählichen Veränderungen. Wie muss man sich das vorstellen?
Well, breakdown, I think, is a far better description of what we face than climate change, which doesn't actually tell us very much at all. I mean, calling it climate change is like calling an invading army unexpected visitors. It's such a ridiculously neutral and passive term for this existential threat we change. And the Earth systems are highly complex, and complex systems.
Das Wort Kollaps beschreibt einfach viel besser, was da auf uns zukommt, als der Begriff Klimawandel, der eigentlich gar nichts aussagt. Von Klimawandel zu sprechen ist, als bezeichne man eine feindliche Invasion als unerwarteten Besuch. Der Begriff ist lächerlich neutral und passiv. Dabei geht es um eine existenzielle Bedrohung. Komplexe Systeme wie das unseres Planeten reagieren auf Veränderungen nicht linear und graduell, sondern nehmen immer mehr Druck auf, bis sie irgendwann schlagartig von einem stabilen Zustand in einen neuen stabilen Zustand übergehen, der unter Umständen vollkommen anders aussieht als der ursprüngliche. Eigentlich besteht die Erde aus einer Vielzahl komplexer Systeme, die miteinander in Wechselwirkung stehen. Die Atmosphäre, die Meere, die Landflächen, die Böden, die Tiere und Pflanzen und vieles andere. Sie existieren nicht getrennt voneinander, sondern beeinflussen einander, reagieren aufeinander. Wenn ein System plötzlich den Zustand ändert, reißt es andere mit. Wir können aber nicht vorhersagen, was der kritische Punkt ist. Das wissen wir erst, wenn wir ihn erreicht haben. Wir können Vermutungen aufstellen, aber es bleiben Vermutungen. Wenn wir Gewissheit haben, wird es zu spät sein, um sie anzupassen. Und es besteht die akute Gefahr, dass das Erdsystem von einem grundsätzlich bewohnbaren Zustand in einen unbewohnbaren umschlägt. Selbst wenn der Prozess sich schleichend und linear abspielen würde, wäre er immer noch sehr gefährlich. Der Temperaturunterschied zwischen jetzt und der letzten Eiszeit beträgt ungefähr 4 Grad. Ein Anstieg von weiteren 4 Grad bis Ende des Jahrhunderts würde das Klima komplett verändern. Das allein wäre katastrophal. Aber weil das System immer mehr Belastung aufnehmen muss und dabei an seine Grenzen gerät, kann es durchaus zu einer sehr plötzlichen Veränderung kommen, die die Orte, an denen wir heute leben, völlig unbewohnbar macht.
Disruptions you can get as this complex system tries to adapt to the pressures being pushed into it could mean that we get very sudden changes indeed, which can radically change whether or not we can continue to live in the places where we live today.
Könnten Sie ein Beispiel für einen solchen jähen Umbruch nennen?
Well, we've already seen, for example, in parts of both the US and Europe this last summer, massive wildfires of the kind that were predicted maybe for the middle of the century. But because you get this sort of runaway process where
Im letzten Sommer haben wir in Teilen der USA und Europas furchtbare Waldbrände erlebt, wie man sie vielleicht eher für die Mitte des Jahrhunderts vorausgesagt hätte. Das liegt an einer Kettenreaktion, bei der die globale Erwärmung das Austrocknen der Böden beschleunigt, wodurch die Vegetation vertrocknet und weniger Regenwolken entstehen. Irgendwann macht es Bumm und das Ganze geht in Flammen auf. Ähnlich ist es mit den Sturmfluten. Die Mangrovenwälder werden zerstört, zum Beispiel um dort Garnelen zu züchten. Gleichzeitig nehmen die Weltmeere durch die Erderwärmung mehr Energie auf und das führt zu Sturmfluten. Da die Küsten nun ungeschützt sind, stehen plötzlich ganze Landstriche unter Wasser und Menschen verlieren ihre Lebensgrundlage. Letztes Jahr gab es zahlreiche schlimme Sturmfluten. Hurricanes haben in manchen Gegenden der USA mehr Zerstörung angerichtet als je zuvor. Auch in anderen Teilen der Welt, insbesondere Südostasien, waren die Schäden immens. Aber das ist erst der Anfang, nach nur einem Grad Erderwärmung. Das ist nichts gegen das, was uns in diesem Jahrhundert noch erwartet.
Many other parts of the world, particularly in South Asia, hit very hard indeed. But this is just the beginning. This is with 1 degree of warming. This is nothing to what we anticipate later in this century.
Ein Schlüsselfaktor in der Zerstörung der Umwelt ist die industrielle Landwirtschaft, über die Sie ausführlich geschrieben haben. In Deutschland hat eine neuere Studie ergeben, dass die Zahl der Insekten in nur 27 Jahren in Deutschland um 76% abgenommen hat. Ein neues Wort wurde sogar für diese Art von Aussterben geschaffen, Insektogeddon. Können Sie etwas zu der Art und Weise sagen, in der die industrielle Landwirtschaft und die Massentierhaltung zur Zerstörung des Klimas, der Böden und der Süßwasserquellen beitragen?
Well, this is the issue that keeps me awake at night. Brexit doesn't keep me awake at night. Donald Trump doesn't keep me awake at night. It's not that I don't care. So I'm already bloody awake because I'm fretting about the food supply. And fretting about all the impacts that supplying that food creates.
Das ist die Sorge, die mich nachts wach hält. Der Brexit hält mich nicht wach und Donald Trump hält mich nicht wach. Nicht, dass mir das egal wäre, aber ich bin sowieso verdammt wach, weil ich mir über die Lebensmittelversorgung den Kopf zerbreche. Sie kennen vielleicht die berühmte Statistik der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, die besagt, dass wir bei gleichbleibender Verlustrate von Böden noch 60 Jahre Ernten übrig haben. Wir sehen, wie ein massiver Raubbau an den Grundwasserreservoirs stattfindet. Wir sehen außerdem einen Zusammenbruch der Pflanzenbestäubung, nicht nur weil die Insekten verschwinden, sondern auch weil bei windbestäubten Anbaupflanzen wie Reis und Mais jenseits einer bestimmten Temperatur die Bestäubung, die nachts passiert, unterbunden wird. Wir haben keine Ahnung, wie diese Pflanzen reagieren werden, aber die Reaktion könnte sehr schwerwiegend ausfallen. Nur ein Grad mehr an Hitze in der Nacht könnte die Bestäubung in vielen der wichtigsten Ernteregionen der Welt beenden. Gleichzeitig haben wir eine wachsende Bevölkerung, aber viel wichtiger noch als all dies ist, dass eine wachsende Bevölkerung zum Fleischverzehr übergeht. Über die letzten 50 Jahre haben wir bereits eine Vervierfachung des Fleischkonsums erlebt. Aber dennoch ist der weltweite durchschnittliche Fleischkonsum nur halb so hoch wie der in Ländern wie Deutschland oder Großbritannien und nur ein Drittel so hoch wie in den USA. Also haben wir womöglich noch einiges vor uns. Fleischessen ist eine unfassbar ineffiziente Art der Landnutzung. Man braucht viel mehr Land für eine fleischbasierte als für eine pflanzenbasierte Ernährung. Massiv mehr Land. Und das trifft zu, egal ob wir die Tiere für die Fleischproduktion mit Getreide füttern oder weiden lassen, wobei Weidewirtschaft noch ineffizienter ist. Und all das Land, das zu Weideland gemacht wird, tropische Wälder, entwässerte Feuchtgebiete und so weiter, ist Land, das zuvor aus reichhaltigen Ökosystemen bestand und was auch wieder zu reichhaltigen Ökosystemen werden könnte, wenn es die Fleischproduktion nicht gäbe. Zugleich essen die Tiere, die mit Getreide gefüttert werden, natürlich dieses Getreide Menschen weg. 53% allen Pflanzenproteins wird heute an Tiere anstatt an Menschen verfüttert. Ein Riesenanteil geht dabei verloren, bevor die Tiere von Menschen gegessen werden, da es höchst ineffizient ist, das Protein erstmal ein Tier durchlaufen zu lassen. Das Ergebnis ist ein weltweiter Landhunger, ein weltweiter Hunger nach Wasser zur Bewässerung, ein weltweiter Hunger nach Dünger. Dabei überschreiten wir schon die planetare Schwelle für Naturdünger um das Doppelte und es wird wahrscheinlich noch viel schlimmer. Das Ganze ist ein massiver Angriff auf die Ökosysteme der Welt. Der Fleischkonsum ist bei Weitem der größte negative Faktor für die Biodiversität und den natürlichen Reichtum auf der Erde. In den Meeren ist der Fischverzehr der größte Faktor. Wir regen uns zu Recht über Plastik auf und Plastikmüll im Meer ist furchtbar, aber nicht annähernd so schlimm wie der industrielle Fischfang, der gerade überall auf der Welt einen eskalierenden ökologischen Zusammenbruch von Ökosystemen bewirkt. Wirklich schockierende, schreckliche Dinge gehen da vor sich, darunter auch der massive Beifang und die massive Überfischung. Und dennoch scheint uns das gleichgültig zu sein. Das ist kein Problem, das uns Sorgen macht. Dabei hat das wirklich riesige Dimensionen, größer noch als der Zusammenbruch des Klimas. Oder besser gesagt, es geht schneller als der Klimakollaps. Die ökologische Ausrottung wird primär von der Lebensmittelindustrie vorangetrieben. Und wir müssen dringend auf eine pflanzenbasierte Ernährung umsteigen. Das ist der größte Faktor, den sie beeinflussen können. Dann müssen wir auch noch überlegen, wie wir diese Pflanzen anbauen. Wir müssen das auf eine ganz andere Weise tun. Es gibt viele verschiedene Wege, wie man das machen kann. Aber das Wichtigste ist, einfach keine Tierprodukte mehr zu essen, was absolut entscheidend ist, sowohl für das menschliche Überleben als auch für das Überleben des Rests des lebenden Planeten.
The key thing, absolutely crucial for both human survival and the survival of the rest of the living planet, is just not to eat animal products anymore.
Aber ist es nur die Entscheidung des Verbrauchers und ist es nicht eher auch eine politische Entscheidung, wie wir Industrien subventionieren? Was müsste sich auf der politischen Seite ändern, um die Landwirtschaft auf einer globalen Ebene zu verändern?
I mean, it has to be said, this is one of the very few areas where consumer decisions actually make a major difference.
Zunächst muss gesagt werden, dass dies einer der wenigen Bereiche ist, wo Verbraucherentscheidungen tatsächlich einen riesen Unterschied machen, weil es sehr einfach ist zu entscheiden, ob man Tierprodukte isst oder Pflanzenprodukte. Dagegen beim Einkauf zu entscheiden, welches von zwei Plastikteilen das ethisch vertretbarere ist, ist fast unmöglich. Da gibt es perverse Konsequenzen, egal welche Entscheidung man trifft. Auf der anderen Seite muss aber auch gesagt werden, dass wir weitaus mehr Macht haben, wenn Verbraucherentscheidungen in politische Entscheidungen eingebettet sind, wenn also Regierungen tatsächlich regieren, was natürlich genau das ist, was Milliardäre nicht wollen. Deshalb müssen wir uns als Bürger engagieren. Wir müssen politischen Wandel fordern und wir brauchen ein Ende der Subventionen für die Fleischproduktion. Wir brauchen radikale Reformen der EU-Agrarpolitik und der Agrarpolitik weltweit. Momentan bezahlt die EU Landwirte nach Hektar, was einen riesigen, perversen Anreiz schafft, Land zu roden, um es in die Landwirtschaft einzubinden, auch wenn man es gar nicht nutzt. Ich habe dies in Rumänien selbst gesehen, wo viele Zehntausende Hektar an wirklich schönen Biotopen zerstört wurden, nur um Subventionen zu beanspruchen. Denn man kann Subventionen nur für Land beanspruchen, das in sogenannten landwirtschaftlichem Zustand ist und keine unzulässigen Merkmale aufweist. Soll heißen, kein Lebensraum für Wildtiere. Deshalb werden diese ganzen Biotope zerstört, um dann sagen zu können, schauen Sie, alles in landwirtschaftlichem Zustand. Bauen Sie darauf irgendetwas an? Naja, wir haben ein paar Schafe, eigentlich bauen wir nichts an. Ach, schon okay, das macht nichts, solange es in landwirtschaftlichem Zustand ist. Die beste Methode, das Land in landwirtschaftlichen Zustand zu halten, ist, darauf Tiere grasen zu lassen. Das ist völlig pervers. Wir zahlen 55 Milliarden Euro jedes Jahr, um die Biotope Europas zu verwüsten. Warum? Das ist Wahnsinn, völliger Wahnsinn. Das muss sich ändern.
Wie verhalten sich die Fleischproduktion und der Fleischkonsum dazu, was im Amazonas-Regenwald geschieht und zur Wahl des brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro, von dem viele Umweltschützer befürchten, dass er den Regenwald noch viel schneller abholzen wird als bisher? In was für einer Beziehung steht das, was in Brasilien geschieht, zu unserem System hier?
Well, the two major impacts on habitats in Brazil are cattle ranching and soya production to feed to animals. Because 90-something% of all the soya growing.
Die zwei größten negativen Einflussfaktoren auf Biotope in Brasilien sind die Viehhaltung und der Anbau von Soja als Tierfutter. Über 90% allen Sojas, das in Brasilien und Argentinien angebaut wird, wird zu Tierfutter gemacht. Das ist so extrem, dass Sie, wenn Sie weniger Soja verbrauchen möchten, direkt Soja essen sollten, weil in einem Block Tofu weniger Soja drin steckt als in einem Stück Fleisch, wegen des ganzen Soja, das ineffizient an Tiere verfüttert wird. Man könnte den Sojaanbau in Südamerika um 90% verringern, wenn wir auf eine pflanzenbasierte Ernährung umstiegen. Die Politik hat einiges damit zu tun. Zum Beispiel fordern sehr mächtige Landeigentümer massiv, dass ihnen erlaubt wird, weiterhin Bäume zu fällen und das Land in Weideland umzuwandeln, obwohl es gar keinen wirtschaftlichen Sinn ergibt. Da geht es in Wirklichkeit vor allem um finanzielle Spekulation und Kreditbeschaffung zu ganz anderen Zwecken. Denn wenn Sie erstmal die Bäume auf einem Stück Land gefällt haben und einen Zaun drumherum gezogen haben, können Sie sagen, das ist mein Land, ich habe einen Rechtsanspruch darauf. Und dann können Sie es als Sicherheit für Hypotheken und für andere Geschäfte verwenden, einschließlich Drogenhandel, wie ich es selbst gesehen habe. Was man da also eigentlich macht, ist Land in Anteilsscheine zu verwandeln, in Kapital. Das steckt hinter diesen Prozessen. Inzwischen sind die Agrarpolitik und die Verwaltung des Regenwaldes in Brasilien de facto an den Verband der Rindfleischproduzenten übertragen worden. Also sind jetzt alle biologischen Schutzgebiete und alle indigenen Schutzgebiete in Gefahr. Ein ganzer Wald ist in Gefahr und das hat möglicherweise verheerende Folgen für den Rest der Welt.
The whole forest is at risk and that has potentially devastating consequences for the rest of the world.
Es gibt im Vereinigten Königreich eine Gruppe namens Extinction Rebellion, die ein Ende der fossilen Brennstoffe bis 2025 fordert und beispielsweise Brücken und Regierungsgebäude besetzt. Sie ist auch Teil der internationalen Friday for Future Schulstreikallianz mit Zehntausenden Schülern und Studenten, die auf der ganzen Welt für entschiedenen Klimaschutz streiken. Können Sie etwas zu diesen Bewegungen und ihrer Bedeutung sagen?
Yes. Well, I've been involved with Extinction Rebellion. I've been on a couple of their actions, very successful actions in central London.
Ja, ich habe mit Extinction Rebellion zusammengearbeitet und an ein paar ihrer Aktionen teilgenommen. Sehr erfolgreichen Aktionen in Zentral-London, wo sie Brücken besetzt haben und den Platz vor dem Parlament. Ich finde das wunderbar und ich glaube, dass das genau das ist, was wir brauchen. Wir brauchen etwas Radikales, Sichtbares, weitaus Effektiveres, als was wir bisher gesehen haben. Und manche sehr beeindruckende Leute arbeiten damit. Was ich besonders gerne sehe, ist diese Mischung aus Jüngeren und Älteren. Als ich vor 20, 30 Jahren an direkten Aktionen teilgenommen habe, glaubten wir, so etwas zum ersten Mal zu machen. Es waren im Allgemeinen alles junge Leute und wir haben nicht kapiert, dass Leute in früheren Generationen all das schon gemacht haben, aus ihren Fehlern gelernt haben und gute und schlechte Methoden entwickelt hatten. Auf eine gewisse Weise war unsere Arroganz etwas Gutes, weil wir das Selbstbewusstsein hatten zu sagen, wir retten die Welt, wir schaffen das alles, wir müssen nichts lernen, wir machen das einfach. Aber zugleich wäre es gut gewesen, wenn wir von der Weisheit anderer profitiert hätten. Was ich an Extinction Rebellion liebe, ist, dass sowohl erfahrene Aktivisten dabei sind, als auch Studenten und Schulkinder, eine große Anzahl an sehr tollen jungen Leuten, die das Selbstbewusstsein und die Begeisterung dazu haben. Diese Kombination finde ich sehr schlagkräftig.
We've got the confidence, we've got the excitement about it, and the combination I think is very powerful.
Sie haben direkte Aktionen angesprochen. Sie selbst haben 2008 versucht, John Bolton, den jetzigen Sicherheitsberater von Donald Trump, festzunehmen. Was war der Grund dafür? Können Sie die Situation beschreiben und warum Sie ihn festnehmen wollten?
Yes, so the reason I tried to arrest him was for his role in the Iraq War, whereas as US ambassador to the United Nations, he basically pushed for UN resolutions to
be. Der Grund, weshalb ich versucht habe, John Bolton festzunehmen, war seine Rolle im Irakkrieg. Er hat als UN-Botschafter der USA praktisch darauf gedrängt, UN-Resolutionen komplett zu ignorieren und darauf, dass dieser völlig unverantwortliche Krieg, in dem eine sehr große Zahl an Menschen gestorben ist, durchgezogen wird. Wie wir wissen, war es ein illegaler Krieg. Und mir scheint, dass die einzigen, die für Verbrechen gegen die Menschlichkeit rechtlich belangt werden, die kleinen Fische sind. Leute in der Regierung, ob in den USA oder in Großbritannien, werden nie angeklagt. Sie werden nie festgenommen. Deshalb wollte ich helfen, diese Lücke zu schließen, indem ich John Bolton festnehme. Er hat an einem Gespräch bei einem Literaturfestival teilgenommen. Was John Bolton mit Literatur am Hut hat, keine Ahnung. Aber jedenfalls war er da und ich war da und ich hatte diese Festnahme geplant und versuchte, die Bühne zu stürmen, um ihn festzunehmen. Noch nie hatte ich so deutlich das Gefühl zu fliegen wie damals. Denn plötzlich befand ich mich mit flatternden Armen in der Luft, weil dieser Typ, der größte Mann, den ich je gesehen habe, und der einfach von hinter einem Vorhang erschienen war, mich unter einen Arm klemmte und forttrug. Ich habe mit den Armen in der Luft gerudert und gerufen, ich nehme jetzt John Bolton fest. Und dann wurde ich einfach hinter die Bühne geschleppt und ohne viel Federlesens draußen entsorgt. Also war ich nicht sehr erfolgreich, aber der Gedanke war da.
Disappeared round the back of the stage and dumped unceremoniously outside. So it wasn't very successful, but the thought was there.
Yeah, I mean John Bolton.
Viele Analysten sagen, dass John Bolton im Moment mehrere Kriege plant, die er gerne sehen würde. Gegen den Iran, jetzt sogar gegen Venezuela. Was denken Sie über seine Außenpolitik?
It's like Trump has surrounded himself by the craziest people you can find in the whole United States. And it's a remarkable thing, isn't it, the US, that you've got so many brilliant people.
Es ist so, als ob Trump sich mit den verrücktesten Leuten umgeben hat, die man in den ganzen Vereinigten Staaten finden kann. Die USA sind ein bemerkenswertes Land. Dass man so viele brillante Leute hat, die so viele brillante Dinge tun und dennoch wählen die immer wieder und wieder völlige Idioten zum Präsidenten. Schreckliche, furchtbare Leute, Trump, George W. Bush, diese totalen Spinner, die egoistisch sind, engstirnig, idiotisch und sehr, sehr gefährlich. Und die umgeben sich mit Leuten nach ihrer eigenen Art, egoistisch, engstirnig, idiotisch und sehr, sehr gefährlich. John Bolton fällt definitiv in diese Kategorie. Das ist eine zutiefst angsteinflößende Situation und meine Hoffnung ist, dass wir weit mehr Demokraten, wie die frisch in den Kongress gewählte Alexandria Ocasio-Cortez oder Ayanna Pressley sehen werden, die ein bisschen Vernunft in die amerikanische Politik bringen und hoffentlich in näherer Zukunft die vorherrschende Kraft sein werden. Denn so kann man nicht weitermachen. Man kann nicht weiter Psychopathen zur Regierung einer Gesellschaft von Altruisten wählen.
In Ihrem neuesten Buch Out of Wreckage sprechen Sie über die Kraft des Geschichtenerzählens und die Notwendigkeit eines neuen progressiven Narrativs. Warum glauben Sie, dass das Geschichtenerzählen so entscheidend ist? Und welche Art von neuer Erzählung brauchen wir Ihrer Meinung nach?
Well, we are creatures of narrative. When we try to make sense of the world, we don't try to make the kind of sense that mathematicians or philosophers or scientists would recognize. We don't take streams of data.
Wir sind geschichtenerzählende Wesen. Wenn wir versuchen, die Welt zu verstehen, versuchen wir nicht, sie so zu verstehen, wie es Mathematiker, Philosophen oder Naturwissenschaftler tun. Wir nehmen keine Datenströme und untersuchen sie und fragen, was sagen uns die Daten? Das Leben ist zu kompliziert dafür. Die Welt ist zu kompliziert. Menschen sind zu kompliziert dafür. Wir können einfach nicht alles verarbeiten, was auf uns zukommt. Also benutzen wir Abkürzungen, Heuristik. Und das nennen wir Geschichten, Erzählungen. So ordnen wir die Welt, indem wir fragen, was sagt mir diese Geschichte? Erklärt sie, wer ich bin, wo ich bin, wie wir hierher gekommen sind, wohin wir uns bewegen? Gibt es einen Anfang, eine Mitte und ein Ende? Ist es eine befriedigende Erzählung? Danach suchen wir. Das Narrativ ist entscheidend in der Politik. Es sind Erzählungen, große politische Geschichten, die die Welt verändern. Schauen Sie sich die Geschichte der vergangenen 80 Jahre an. Die großen politischen Erzählungen waren keynesianische Sozialdemokratie und Neoliberalismus. Als diese Narrative jeweils die Oberhand gewannen, wurde jeder erst Keynesianer und dann Neoliberaler. Es war egal, was die eigene Parteigeschichte war. Und es war egal, ob man angeblich der Linken oder der Rechten angehörte. Man stand im Großen und Ganzen für eine dieser Erzählungen. Sie wurden zum Common Sense, zum gesunden Menschenverstand ihrer Zeit. Das Problem ist, dass als der Neoliberalismus 2008 spektakulär zusammenbruch und als politisch, wirtschaftlich, philosophisch und moralisch bankrott entblößt würde, wir dastanden und sagten, also die große neue Erzählung ist, nun, wir haben eigentlich keine. Und das Resultat? Wir bleiben im Neoliberalismus stecken. In mancher Hinsicht ist dieser sogar noch extremer geworden, obwohl wir durch und durch bereit waren, ihn loszuwerden. Aber weil wir keine neue Erzählung hatten, mit der wir ihn hätten ersetzen können, ist nichts passiert. Mit einem solchen Narrativ versuche ich gerade anzufangen. Der Gedanke ist, eine Restoration Story zu schaffen, eine Erzählung von der Wiederherstellung. Denn diese Art von Erzählung ist, was in der Politik zählt. Die Idee, dass das Land ins Chaos gestürzt wurde durch mächtige und ruchlose Kräfte, die gegen die Interessen der Menschheit arbeiten, aber wir, die Helden dieser Geschichte, werden diese Kräfte stürzen und allen Widrigkeiten zum Trotz wiederbringen, was an unserem Leben gut und an einem politischen System sinnvoll ist. Was ich also tun möchte, ist, eine Politik der Zugehörigkeit aufzubauen, die dem Verlauf dieser Erzählung folgt, aufgrund eines echten Gefühls der Teilhabe an unserer Umgebung, an unserer Gemeinschaft vor Ort und an der Politik und Wirtschaft, die diese Gemeinschaft prägt. Es geht also um partizipative Politik, partizipative Wirtschaft und darum, die Stellvertreterpolitik, die wir haben, zu ergänzen.
Allerdings sind die linken Kräfte in vielen Angelegenheiten sehr gespalten. Wie glauben Sie, könnte ein neues Narrativ von unten tatsächlich aufgebaut werden?
Well, it does have to be championed. It does have to be clearly articulated. But the thing is that once it takes off,
man muss sich natürlich massiv dafür einsetzen. Es muss deutlich artikuliert werden. Aber wenn es einmal abhebt, wird es fast unaufhaltsam. Das ist zum Beispiel mit dem Keynesianismus passiert, wo Leute einfach gesagt haben, oh ja, das klingt für mich logisch, das macht Sinn. Keynes hat eine sehr klare Wiederherstellungsgeschichte erzählt. Das Land wurde ins Chaos gestürzt durch die wirtschaftliche Elite, die alles Geld für sich selber hortet, alle anderen verarmen lässt, sie zur Arbeitslosigkeit verdammt, als Ergebnis eine Schuldenkrise schafft, die zur Weltwirtschaftskrise führte und alles bricht zusammen. Aber der Held dieser Geschichte, der gestaltende Staat, unterstützt von den Arbeiterklassen und Mittelschichten, wird diese Elite besteuern, sie wieder in ihre Schranken verweisen und das Steuergeld dazu benutzen, die öffentliche Versorgung zu finanzieren und dadurch um Wohlstand und Arbeit und großartige öffentliche Dienste zu schaffen. Und so werden wir die Ordnung im Land wiederherstellen. Wir brauchen heute eine Geschichte mit ähnlicher Anziehungskraft. Und das ist etwas, was ich mit anderen zusammen, mit vielen anderen, Stück für Stück aufbaue. Wir versuchen, eine ähnliche Erzählung zu kreieren, die allerdings anders sein muss, weil wir nicht zu einem wachstumsbasierten System wie dem von Keynes verfochtenen zurückkehren können. Wir leben auf einem endlichen Planeten und unendliches Wachstum auf einem endlichen Planeten ist eine Formel für die Katastrophe.
An infinite growth on a finite planet is a formula for catastrophe, as we've already been discussing.
Thank you very much, George Monbiot.
That's my pleasure.